über Weltbilder reden zu können. So, was uns natürlich interessiert ist, da wir im Zeitbereich unsere Weltbilder natürlich realisieren wollen, im Zeitbereich dann abtasten am Ende und diesen Wert eben mit einem Referenzwert vergleichen oder den Vergleicher zur Verfügung stellen, brauchen wir natürlich das Zeitsignal. Das Zeitsignal eines linearen Filters hier, eines mit allen schönen Bedingungen hier, Zeitinvariant und so weiter, erhalten wir durch Faltung der Impulsantwort des Filters mit dem Eingangssignal. Ja, das heißt, wir haben aber jetzt kein normales Filter, sondern wir haben hier jetzt ein Matchfilter, von dem wir aber die Übertragungsfunktion bereits kennen. Das heißt, wir kommen durch Fourier-Rücktransformation dieser Filterübertragungsfunktion zur Impulsantwort. So, wenn ich das hier schön brav durchführe, dann erhalte ich hier die Fourier-Rücktransformation. Ich habe hier das H von F drinnen stehen, E hoch J2BFD mal DF. Das H von F ist K mal V Stern mal E hoch minus J T0. Das habe ich da schon aufgesaugt da drinnen, im Argument T minus T0 mal DF natürlich. So, wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann kann ich da hier in dieser Klammer das zusammenfassen, indem ich hier das Argument da umdrehe und da das Sternchen weglasse. Das heißt, Integral V von F E hoch J2DF T0 minus E mal DF. Das heißt aber das Ganze dann in der Klammer gestärkt da drinnen. Das heißt, da drinnen steht aber nichts anderes, als wie die Gleichung eines Zeitsignals, das hier Fourier transformiert wird, nämlich diesen V von T0 minus T. Ja, und zwar hier im Allgemeinen hier noch, weil es sich auch im Allgemeinen vor allem um ein komplexes Zeitsignal handeln darf, hier mit der konjugiert komplex. Das heißt, die Filter, die Impulsantwort dieses Filters ist nichts anderes, wenn ich jetzt von reellen Signalen ausgehe, als das gesuchte Zeitsignal hier zeitlich invertiert und verschoben um T0. Ja, das heißt, diese sehr einfache Filterübertragungsfunktion, die sich hier ergibt, durch einfaches, brutales Ausrechnen einfach hier der, oder Anwendung der Fourier-Rücktransformation. So, das heißt, ich habe hier zum Beispiel ein V von T, möge so ausschauen, hier eine bestimmte Ausdehnung T0 haben, das ist mein Nullsignal. Ich habe es nur hier so, normalerweise haben wir natürlich Rechtecke da drinnen, da sieht man es natürlich nicht so gut. Ich muss das dann spiegeln, erst noch V von minus T bilden und dann zusätzlich noch verschieben um T0, damit es wieder in diesen Zeitbereich hier hineinkommt. Das heißt, ich habe hier mein H von T als V von T0 minus T. Ja, das heißt, das ist ganz einfache Beziehung. Die Impulsantwort kann ich mir auch als Matchfilter so merken, ohne dass ich mir die Matchfiltergleichung merke, von mir aus, wenn Sie wollen. Ich drehe das gesuchte Signal um, zeitlich gesehen, und verschiebe es dann entsprechend, damit es hier wieder das Symbol dort in T0 auswirkt. Ja, das ist die Impulsantwort. So, was ich jetzt noch brauche, um zum Ausgangssignal zu kommen, ist die Faltung mit dem Eingangsimpuls. Ja, das heißt, um hier zum Ausgangssignal Z von T des Weltfilters zu kommen, muss ich hier noch gefalten, diese Impulsantwort, mit dem Eingangssignal. So, ich gehe hier davon aus, habe ich hier das V von T gefalten und das ist hier die Impulsantwort des Meshfilters. So, jetzt habe ich da das V von T natürlich drinnen, weil das ist das, was ich reinfiltere, was reinkommt, was empfangen wird. Und da drinnen steckt irgendetwas, was mit dem eine sehr einfache Beziehung hat, nämlich nur gespiegelt und verschoben wird. So, das heißt, wenn ich mir jetzt dieses hier, die Faltung, in Operatorschreibweise als Integral anschaue, dann habe ich hier das K kann ich noch vorverschieben, habe ich da noch V von einer anderen Variable, jetzt der T Stern mal V von T0 minus T plus T Stern mal DT Stern, DT Strich, pardon, DT Strich. So, das heißt, wenn ich mir das hier jetzt anschaue, ich kann das natürlich jetzt noch ein bisschen verschönern durch diese Substitution Tau da drinnen. Das heißt, Z von T ist dann Z von T0 minus Tau. Und da drin steckt dann T' und Tau plus T' mal dt'. So, wenn Sie das jetzt da hier nur so anschauen, diesen Kern, also das Produkt desselben Signals, also des Signals mit sich selbst, lediglich eine Verschiebung, die hier drinnen ist, um Tau, dann sehen Sie sofort, das ist nichts anderes als die Ähnlichkeit des Signals mit sich selbst. Das heißt, da steckt die Autokorrelationsfunktion drinnen. Ja, das heißt, ich habe natürlich gesagt, wir K mal die Autokorrelationsfunktion des Eingangssignals selbst. Ja, warum? ist ja logisch, dass die Autokorrelationsfunktion in irgendeiner Form auftritt, da ich das Eingangssignal und die Faltung der Impulsantwort enthält ebenfalls das Eingangssignal, lediglich nur einmal gespiegelt und verschoben. Aber im Wesentlichen ist es eine sehr ähnliche Funktion, da wird das Ganze noch einmal umgedreht und damit habe ich hier die Autokorrelationsfunktion des gesuchten Signals, das heißt meines Nutzsignals. Ja? Ob da jetzt der Tau steht oder ob da jetzt der T' steht oder so, ist natürlich für die Herleitung wichtig. Das Ergebnis ist aber sehr einfach. Ja? Das heißt, das Ergebnis ist sehr einfach. Ich habe hier meine Realisierung der Autokorrelationsfunktion muss natürlich, oder ergibt sich, und das ist irgendwie logisch, als Realisierung mit dem Korrelator. Der Korrelator ist ja nichts anderes als der, der die Korrelation bestimmt, als Tool, als Werkzeug, als Gerät. Daher muss er natürlich auch die Autokorrelationsfunktion liefern können. Ja? Das heißt, der Korrelator, mal als Blackbox betrachten, hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Ja? Und wenn man den anwirft, sozusagen, muss man dem sagen, was er tun soll. Natürlich, die Autokorrelationsfunktion ist definitionsgemäß von minus unendlich bis plus unendlich definiert. Ist natürlich für uns nicht praktikabel, weil wir immer nur ähnliche Symboldauern haben. Wir wollen ja die Information auch übertragen. Das heißt, wir brauchen eine Zeitsegmentierung, eine Zeitlimitierung. Man bezeichnet dann die Korrelation auch, um diesen Umstand rechnen zu tragen, als Kurzzeitkorrelation. Aber es ist egal, die Ausdrücke sind nicht so besonders wichtig da drinnen. Das heißt, wir brauchen etwas, was multipliziert und was integriert. Das sind die Bestandteile in der Korrelationsfunktion. Ja, weil da steckt drin die Multiplikation und da steckt drin das Integral. Das heißt, wenn ich brauche da natürlich als Blockschaltbild oder als Signalflussdiagramm hier zwei Eingangssignale. Das ist das eine Eingangssignal, das ist das andere Eingangssignal und da habe ich ein Ausgangssignal. Ja? Das heißt, das erste Eingangssignal ist logisch, das erste Eingangssignal ist natürlich das, was ich empfange. Das heißt, das mit dem Signal N von T additiv verunreinigte Nullsignal und daher die Autokorrelationsfunktion ein Ähnlichkeitsmaß darstellt, muss die zweite Funktion sein, diejenige, die ich suche. Ja, das heißt, das Referenzsignal oder Referenzimpuls ist mein gesuchtes Signal. Das heißt, dem Empfänger ist die Kurvenform bekannt, die zur Übertragung der Information verwendet wird. Das klingt jetzt irgendwie so, naja, geht ja nicht anders. Ja? Es hat vor 1940 herum, Diskussionen gegeben, wie man Kommunikationssysteme einteilt. Und da haben sie eingeteilt in Kommunikationssysteme, wo die Referenz mit übertragen wird, wo die Referenz lokal gespeichert wird im Empfänger. Ja? Also das waren sehr diffizile Konzepte. Ja? Das heißt, man hat einmal die Referenz mit übertragen und einmal hat man sie lokal gespeichert. Wenn sich aber die Referenz nicht ändert, so wie bei uns in digitalen Kurvenformen, wir haben immer dieselbe Kurvenform, wir verwenden diese Kurvenformen, dann kann ich die natürlich lokal speichern. Daher haben natürlich Kurvenformen gesucht, die sehr leicht speicherbar sind und das ist natürlich in digitale Kurvenformen am besten geeignet. Man muss sich natürlich vorstellen, zur damaligen Zeit war die Digitaltechnik nicht besonders populär. Es war alles analog und man hat analoge Modulationen, analoge Kurvenformen verwendet und analoge Kurvenformen sind natürlich nicht so besonders gut lokal zu speichern und zu erzeugen. Ja, als schönes Referenzsignal zu erzeugen. Digitale Kurvenformen sind natürlich perfekt zu speichern, perfekt zu erzeugen. Das heißt, einfache Amplitudenverhältnisse, konstante Werte. Man muss lediglich hier nur die Impulsdauer exakt einhalten. Ja, das heißt, es ist nicht ganz so von der Hand zu weisen, dass hier das gesuchte Signal lokal gespeichert ist im Empfänger. Ja? Gut, ich kann hier mich noch ein bisschen auslassen darüber, über das Ausgangssignal. So, das Ausgangssignal ist dann im Wesentlichen die Kreuzkorrelation. Weil dieses Signal V ist ein anderes Signal wie dieses Signal S. Ja? Wenn ich das exakt hier einsetze, dann habe ich das Integral V mal S von T plus einen bestimmten Tau da drin. Das heißt, jetzt setze ich sozusagen mein V hier ein als S plus N multipliziert mit S. Ja, das heißt, ich verwende das Kommutativgesetz und kann hier dieses sozusagen aufteilen auf zwei Korrelationsanteile. Warum? Weil die Korrelationsfunktion die Linearitätseigenschaft erfüllt, daher darf ich das Überlagerungsprinzip verwenden. Das heißt, ich habe hier wirklich jetzt zwei Anteile, nämlich wirklich die Autokorrelationsfunktion und hier habe ich sozusagen die Kreuzkorrelationsfunktion. Und das ist sehr schön ersichtlich. Die Autokorrelationsfunktion, und jetzt befreien wir uns von diesem Tau da, nehmen wir an, dieses Tau wäre 0. Ja? Und zwar 0 im Sinne davon, dass ich wirklich die Autokorrelationsfunktion habe. Was bedeutet aber elektrotechnisch, oder welchen Wert liefert die Autokorrelationsfunktion für zwei unverschobene Signale? Das heißt, die Signale liegen perfekt übereinander. Was ist das Ergebnis? Was ist das Ergebnis, wenn Tau gleich 0 ist? Normiert gesehen 1, ja? Wenn ich zwei Signale habe, S von D, habe ich dasselbe Signal noch einmal, das liegt exakt über dem anderen. Die Autokorrelationsfunktion schreibt vor, dass ich sie miteinander multipliziere. Das heißt, es steckt S Quadrat drinnen von T. Und jetzt integriere ich dann, wesentlich von minus 1 bis plus unendlich. Wo steckt dann drinnen? Oder was ist das Ergebnis? Integral S Quadrat von T mal dt. Was ist aber für eine Einheit? Volt Quadratsekunde auf jeden Fall. Ne? Was ist das für eine Einheit? Welcher interessanten Größe? Laviert betrachtet natürlich ein Ohm Widerstand. Energie. Ne? Das ist die Energie, die da drinnen steckt. Ne? Wenn ich es noch auf das Intervall beziehe, habe ich die Leistung, die drinnen steckt in dem Signal. Ja? Das heißt, ich erhalte jetzt eine symmetrische Funktion, daher haben wir uns mit der Korrelationsfunktion so lange aufgehalten hier, weil wir sie hier brauchen. Ja? Das heißt, da steckt einmal die Energie drinnen, ausschließlich aus dem Nullsignal. Wo steckt denn da dann drinnen? Das heißt, es muss ähnliche Überlegungen geben für diese Kreuzkorrelation. Ja? Hier steckt natürlich die Energie drinnen, die das Nullsignal mit dem Störsignal bildet. Ja? Das heißt, ich möchte hier natürlich. Das ist der störende Term. Der soll gegen 0 gehen. Das heißt, der soll entweder gegen 0 gehen oder sehr, sehr klein sein. Der soll jetzt um wieder an mir zu betrachten, den Wert 1 liefern. Ja? Das heißt, der hat sein Maximum. Und der hat auch wirklich sein Maximum, weil die Autokorrelationsfunktion für zwei unverschobene gleiche Funktionen dort das Maximum liefert. Die liegen perfekt übereinander und wenn wir perfekt übereinander liegen, können sie nicht. Daher, Korrelation als Ähnlichkeitsmaß muss das Maximum liefern. Ja, das heißt, da kann ich nichts mehr machen. Da habe ich das Maximum, das hier übertragen wird, an Energie, habe ich absorbiert. Das, was mir hier dann nur dieses Maximum stört, ist der Anteil, der aufgrund der Störung zustande kommt. Das heißt, wir wollen diesen Anteil hier zu 0 machen und den da hier zu 1 machen. Wichtig ist auch hier noch zu erwähnen, ein paar praktische Dinge, die wir bis jetzt außer Acht gelassen haben, Symbolsynchronisation, Taktrückgewinnung und so. Ja. Wir nehmen jetzt mehr oder minder an, dass wir perfekt synchronisiert sind. Ja, wir wissen genau, wo beginnt ein Symbol, wo endet ein Symbol. Ja. Dass keine Verzerrungen auftreten, dass lediglich die Amplitudenstörungen in Form von additiven Wechselrauschen auftreten. Ja. Muss uns natürlich klar sein, dass das eine idealisierte Annahme ist und in Wirklichkeit gibt es sehr wohl da beim Synchronisieren ein Cheater da drinnen, Zeitunsicherheiten und so weiter. Ja? Das heißt, es muss uns natürlich klar sein, dass das der Bestwert ist, den wir hier jetzt ausrechnen und der natürlich auch ein bisschen von diesen Nichtperfektheiten noch Einbußen erleidet. So, jetzt beschränken wir uns auf ähnliche Zeit, das heißt von 0 bis T0. Damit habe ich im Wesentlichen aber nichts geändert da drinnen. Ich realisiere sozusagen jetzt meinen Korrelator, mein Mensch finde im Zeitbereich, indem ich hier zeitlich limitiere, nämlich von 0 bis T0. Und natürlich am Ende dann von T0 wird es abgetastet. Ja? Und dann wird es wieder zurückgesetzt, dieser Integrator. Ja? Das ist hier nicht dargestellt. Das heißt, ich habe ein Eingangssignal, ich habe ein Referenzsignal mein Referenzsignal ist aber jetzt mein Einheitsimpuls oder mein P von T oder P von T durch T0 oder so, damit es die richtige Zeitspanne hat. Das heißt, mein Referenzimpuls ist mein positiver, meine Realisierung der Kurvenform für logische 1. Ich nehme an, dass hier bipolare Übertragung stattfindet und daher die 0 entsprechend mit dem amplituden-invertierten Impuls der gleichen Zeitspanne hier auftritt. Es gibt noch eine andere Darstellung hier, mein Z hier darzustellen. Das heißt, im Wesentlichen ist das die Kreuzkorrelation zum Zeitpunkt 0, ja, für Tau gleich 0. So, ich kann es hier so in Vektorform schreiben. Diese fettgedruckten Buchstaben sollen hier mehr oder minder Vektornotation andeuten. Ich werde es nochmal ändern, dann auf eine Operatorschreibweise. Vor allem, wir sehen diese Winkel hier, die ein bisschen klein geraten sind, sollen den Zeitmittelwert hier darstellen. Das heißt, ich kann hier mein Signal abtasten nach dem Abtasttheorem, ohne Informationsverlust. Und natürlich auch ein Referenzsignal entsprechend abtasten und kann so aus einer analogen Kurvenform einen Vektor machen. Die Autokorrelationsfunktion, wie stellt sich die dann in Vektorform dar? Das heißt, ich bilde hier das Inprodukt des Referenzsignals S mit dem empfangenen Signal V. Und jetzt löse ich das sozusagen auch wieder, das V, stelle das da als S plus N. Und jetzt kann ich wieder die Linearitätseigenschaft hier heranziehen. Das heißt, ich habe zwei Inprodukte. Einmal das Signal mit sich selbst, das heißt, die beiden Vektoren liegen perfekt übereinander. Der das Inprodukt hier normiert 1. Und hier habe ich das Inprodukt des Signalvektors mit dem Störvektor. Und die sollen natürlich einen Winkel von 90 Grad haben. Das heißt, die sollen zueinander die Projektion dann im Wesentlichen 0 ergeben. Also das Inprodukt 0 ergeben. So, wenn ich hier von diesen Winkeln hier wegkommen möchte, dann muss ich echte Vektorschreibweise verwenden. Das heißt, ich habe hier S mal S transponiert da drinnen stehen, sonst komme ich nicht zu einem Wert und da der S plus N transponiert drinnen steht. Ja? Wesentlich ist egal, ich habe hier nichts anderes als mehrere Darstellungen von einem selben Sachverhalt. Ich habe hier die Vektorform gewählt, weil es in der Regel immer die einfachste Form ist hier für das Verständnis. Aber es steckt da die gleiche Information drin wie im Zeitsignal, braucht dann keine Integrale berücksichtigen. Ja? Wichtig ist wieder optimale Taktgewinnung, damit ich hier an der richtigen Stelle abtaste. So, und Sie sehen jetzt da hier irgendetwas, jetzt erinnere ich es wieder an Center Point Detection. Ja? Bei Center Point Detection haben wir gesagt, wir haben eine Kurvenform, wir tasten die ab, wir erhalten einen Wert. Dieser Wert wird einem Entscheider zugeführt und der liefert den Entscheider. Ja? Jetzt haben wir Center Point Detection ersetzt durch Matched Filter Detektion. Das Prinzip oder der Vorgang, der Ablauf ist der gleiche. Ja, das heißt, ich habe hier wieder analoge Kurvenformen. Ich mache halt dann entsprechend eine Integraloperation, aber ich füttere hier Zeitfunktion, das analoge Funktion hinein, mache hier eine Integraloperation und erhalte einen konstanten Wert, der hinten herauskommt. Ja? Das heißt, wir haben wieder dieselbe Struktur. Früher haben wir einfach nur diesen Teil gehabt. Ja? Einen Sample gezogen, fertig. Jetzt haben wir hier noch eine andere Operation hier mit analogen Kurvenformen und hier erhalten wir einen Wert. Wie bezeichnen die Mathematiker so einen Vorgang? Wenn Sie eine kontinuierliche Kurvenform haben, eine Integraloperation durchführen und am Ende ein einziger fixer Wert herauskommt, der kann sich ändern, aber er ist auch. Ja, ein Funktional. Ein Funktional ist etwas, wo Sie was reinfüttern, was analog ist, irgendwelche Manipulationen lassen und ein einziger Wert hinten rauskommt. Ja? Das heißt, das ist die Definition eines Funktionals. Und ich glaube, dass es ein wichtiger Schritt ist, zu erkennen, ich habe hier analoge Formen und hier hinten habe ich einen einzigen Wert. Und damit habe ich natürlich, dieser einzige Wert wird dem Entscheider zugeführt. Und der trifft aufgrund dieser Entscheidung hier Bit-Entscheidung, das heißt, ob das dann eine 1 oder eine 0 war, im logischen Sinne. Ja? So, die Energie, die hier drinnen steckt, in dieser Variable Z, und zwar das Verhältnis des SNR von Nutzenergie zu Störenergie, ist maximiert für ABGN-Störung. Das heißt, Center Point Detection hat niemals so einen verlässlichen Wert für Z, damit der Entscheider eine verlässlichere Entscheidung trifft. Das heißt, die Mesh-Filter-Operation durch die Integraloperation hier ist in der Lage, hier dieses Störsignal hier rauszumitteln. Und es basiert alles auf dem Faktum, dass es eine mittelwertfreie Störung ist. Eine Störung ist, die sehr viele Polaritätswechsel hat und die annähernd große Amplituden hat und viele Polaritätswechsel im Integrationsintervall hat. Wenn ich dann drüber integriere, dann kommt, und relativ leicht vorstellbar, 0 heraus oder ein Wert, der sehr nahe bei 0 liegt. Während der Nullsignalwert, der hat keinen einzigen Polaritätswechsel in diesem Intervall. Der bleibt schön brav auf einem konstanten Wert, das heißt, der wird immer stärker und stärker und stärker. Und der andere, der sollte über der Zeit betrachten, sich immer besser wegmitteln und immer einen kleineren Beitrag leisten. Also das soll gegen 0 gehen und das wird immer größer und besser. Ja? Irgendwie hoffe ich, dass es auch leicht einsehbar ist, dass dieses stattfindet. So, der Korrelator als kompakte Darstellung von mir, also es kommen jetzt relativ viele Darstellungen, es geht zwar nicht im Kreis, aber es ist immer wieder dasselbe, nur so ein bisschen anderen Blickwinkel. Vielleicht ist dem einen der Blickwinkel geläufiger oder sympathischer als der andere. Weil die habe ich hier relativ viel hineingebracht, dass alles Großen und Ganzen ja nicht notwendig wäre, sie auch selbst darstellen können. Ja? Weil die habe hier die Möglichkeit, ein Signal zu wählen. Der Sender wählt aus einem Pool von zwei Signalen, nämlich S0 und S1, zur Repräsentation des 1-Bits und des 0-Bits, eine bestimmte Kurvenform. Wir nehmen wieder an, hier 0 turn to 0. So, das heißt, ich habe hier dann als Referenz habe ich S1 klar. Ja? Das heißt, warum? Kann ich es willkürlich machen im Prinzip. Ja? Das heißt, das ist die Korrelation. Das ist der Referenzwert. Das heißt, der versucht, egal was immer hier daherkommt, eine Ähnlichkeit mit S1 festzustellen. Ja? Und zwar eine möglichst große Ähnlichkeit mit S1 festzustellen. Und alles andere sollte er natürlich nicht erkennen. Das heißt, ich habe hier meine Entscheidungswahl Z hier als Operator geschrieben, als Core-Funktion, zusammengestellt mit SM und S1. Das sind die beiden beteiligten Signale. Ja? Das heißt, es betrifft diese Struktur und abgetastet hier an der Stelle T0. So, das heißt, ich kann meinen Korrelator kompakt darstellen und sage, der führt mir die Korrelations- Operation aus für die beiden Signale SM und S1. SM ist Eingang, S1 ist Referenz und das Ergebnis ist Z1. Ja, warum? Weil ich als Referenz 1 geladen habe. Das ist eine willkürliche, aber sehr naheliegende Nomenklatur. So, wie schaut es jetzt aus, wenn M gleich 0 ist oder M gleich 1 ist? Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten hier, für den Sender hier die Information darzustellen und in Form einer Kurvenform darzustellen. Ich kann sagen, ich nehme jetzt die Kurvenform, die mir eine 1 repräsentiert, oder die Kurvenform, die mir eine 0 repräsentiert. Was kommt dann raus? Für Z1 habe ich S0 und S1 da drinnen stehen. Das heißt, die beiden Funktionen sind nicht gleich, daher betrifft es einmal hier die Kreuzkorrelationsfunktion. Diese beiden hier, wenn das S1 geschickt wurde und das S1 als Referenz gewählt wurde, dann habe ich hier natürlich die Autokorrelationsfunktion. Im ungestörten Fall habe ich hier natürlich die Energie, die in dem Signal S1 drinnen steckt. Ja? Mit dem ungestörten Fall bekomme ich hier die Energie, die im Signal drinnen steckt. Ja? Was hier als Kreuzkorrelation rauskommt, hängt davon ab, wie ich mein S0 und mein S1 gestaltet habe. Da kann 0 herauskommen, es muss aber nicht 0 herauskommen. Es ist natürlich relativ unschlau, hier zwei Funktionen zu wählen, wo die Kreuzkorrelation nicht 0 ist. Ja? Das ist nur einmal vorweggenommen. Jetzt habe ich hier einen einzigen Korrelator, man bezeichnet dies als einen Kanal. Ja, das heißt, ich habe zwar zwei verschiedene Möglichkeiten hier zur Auswahl des Sendersignals, aber dadurch, dass ich bipolare Übertragung voraussetze, hat der andere keine große Aufweichung dazu. Wenn Sie sich hier wieder die Inphase-Komponente vorstellen, dann haben wir gesagt, die bipolare Darstellung sind zwei Punkte auf der gleichen Linie. Ja, das heißt, es liegt auf einer Linie. Und wenn Sie so wollen, eine Linie repräsentiert einen Korrelator. Ja, der kann nur das Vorzeichen plus minus erkennen, aber er könnte zum Beispiel mit einem Korrelator nicht erkennen, wenn ich eine orthogonale Übertragung habe und sozusagen die andere physikalische Richtung benutze. Da brauche ich immer zwei Korrelatoren dafür. Und da gibt es natürlich Kreuzkorrelationen, die nicht 0 sein müssen. So, wie schaut das aus? Jetzt so schematisch dargestellt, die Zeitsignale, ich habe hier einen Korrelator, ob das der Entscheider, das wäre mein Nutzsignal, das ist meine Symboldauer, in dem Fall auch Bitdauer T0, und da habe ich zwei Einsen, da habe ich eine 0, da habe ich eine 1. So, der Korrelator beginnt hier bei 0, das heißt der Integrator beginnt hier bei 0, das heißt ungeladen, ungeladener im Wesentlichen der Kondensator und ungestörter Fall, also da ist keine Störung drauf. Ich betrachte lediglich mein Konzept, wie ich es anlege, wie stelle ich meine Information 1 und 0 dar, also ungestört einmal. Das heißt, ich habe hier eine Rampe, gehe nach oben, lese diesen Wert noch T0 aus, setze den Integrator wieder auf 0. Dann kommt das nächste Bit, geht wieder nach oben, lese aus, entscheide mich natürlich für eine 1 und entscheide mich auch hier für eine 1. So, dann kommt das negative Bit, setze den auf 0, der integriert natürlich in die andere Richtung, ist auf, entscheide mich hier, das ist die Entscheidungsschwelle hier, entscheide mich für eine minus 1. Ja? Und so weiter, geht dann so weiter. Das heißt, Sie sehen hier, habe ich eine analoge Kurvenform, hier habe ich eine analoge Kurvenform, die schwarze, und dadurch, dass ich sie abtaste, hier immer zu den Symbolzeiten, habe ich hier eine diskrete Darstellung meiner Information, nämlich wieder die Bits hier 1, 1, minus 1 und 1 da drinnen. Ja? So, die Eigenschaften des Matched-Filters. Das heißt, ich berechne hier durch diese Realisierung des Matched-Filters als Integrating dann, wenn Sie es jetzt vergleichen mit der Korrelationsfunktion. Ja, die Korrelationsfunktion war ja nichts anderes, indem ich die Korrelation für zwei unverschobene Impulse, die perfekt übereinander liegen, das Maximum liefern, dahingehend erweitert habe, dass ich jetzt zulasse, dass es eine Relativverschiebung zwischen diesen beiden Funktionen gibt und so bin ich ja erst zu einer Funktion gekommen, nämlich die Funktion in Abhängigkeit der Verschiebung. Und da wissen wir, egal in welche Richtung ich es verschiebe, für reelle Signale, das Maximum ist immer dort, wo sie übereinander liegen, mehr als sie übereinander stimmen können sie nicht, und dann wird es immer kleiner. So, hier berechnen wir einen einzigen Punkt, nämlich für unverschobene Signale, nämlich dann, wenn sie perfekt übereinander liegen. Wer gewährleistet mir das, dass sie perfekt übereinander liegen? Wodurch erreiche ich dieses? Ja, durch den Symboldaten, durch die Synchronisation. Ja, das heißt, durch richtiges, phasenrichtiges Zusetzen heißt nichts anderes, als wie beide Impulse, also das Nutzsignal, der Nutzsignalimpuls, der im empfangenen Signal ist, ist synchron mit dem, den ich lokal erzeuge. Ja, das ist das Charakteristikum der Synchronisation. Mathematisch bedeutet es, in der Korrelationsfunktion betrachte ich nur den Wert für unverschobene Funktionen. Das heißt, ich berechne nur einen einzigen Wert der Korrelationsfunktion. Da muss man ein bisschen aufpassen, oder es sollte einem bewusst sein, wir sagen zwar immer Korrelationsfunktion, aber im Wesentlichen berechnen wir einen einzigen Wert in dieser Variante hier. Ja? Und das tritt das Maximum an SNR nur auf, wenn die beiden unverschoben sind. Wenn die zum Beispiel nicht synchronisiert sind, das heißt, es gibt eine beliebige Verschiebung dazwischen, dann wird nie das Maximum herauskommen. Ja? Dann bin ich immer schlechter mit meinem Nullsignalanteil. So. Und was gibt es noch hier? Also Punkt 5 ist vielleicht interessant, natürlich, wenn man es baut, ist das Bild, ist die einfachste Form des Matched-Filters, die billigste. Es hat lediglich den Nachteil, dass es synchronisiert werden muss. Ja? Und wenn sie nicht synchronisiert ist, dann liefert es einfach einen falschen Wert. Oder kann ihre Leistungsfähigkeit nicht zeigen, im Gegenteil, dann ist es schlechter wie die Center Point Detection. Ja? Weil das gilt, das Maximum an SNR gilt nur für perfekt synchronisierte Impulse. Und zwar bezogen immer natürlich auf den empfangenen Nullsignalimpuls, synchron mit dem lokal erzeugten Nullsignalimpuls. Ja? Sonst habe ich nie, sonst ist mein SNR kein Maximum. Ja? Das ist ganz wichtig hier auch zu erkennen. Es gibt nämlich eine andere Matched-Filter-Realisierung. Ja? Nämlich jene Matched-Filter-Realisierung, die wirklich die Autokorrelationsfunktion als Ganzes darstellt innerhalb einer Symboldauer. Und zwar diejenige, das heißt, ich habe ein Eingangssignal, selbe Eingangssituation natürlich, ich taste die aber mit K mal Delta T ab. Das heißt, ich taste sie in bestimmten Zeitabständen, Delta T ist wesentlich kleiner wie die T0, also das Symboldauer, K ist ein Vielfaches, also das Delta T ist ein Vielfaches hier ein exaktes Vielfaches oder hier für das T0. Das heißt, ich habe hier eine abgetastete Version. Ich füttere das in ein sogenanntes digitales Matched Filter. Ja, ein digitales Matched Filter und tastet dieses Ergebnis aber nur am Ende ab. Ja, das heißt, ich füttere wieder nur einen einzigen Wert hinein. Wir haben jetzt da zwei zeitdiskrete Taktungen. Das eine ist einmal ein sehr hoher Takt hier, innerhalb der Symboldauer, also viele Werte hier, um das zu diskretisieren, füttere das hinein und dann kommt der Wert hinten raus. Schematisch kann ich das so darstellen, ich taste mein Eingangssignal ab, das ist die Stelle da, füttere das in ein Schieberegister hinein und habe als Referenz meinen Impuls ebenfalls in ein Schieberegister drinnen stehen. Ja? Und da mache ich einen Vergleich hinten, das heißt, ich muss die Korrelationsfunktion haben. Und das sieht man hier an dieser Stelle. Das ist das erste Schieberegister, das ist das zweite Schieberegister. So, das erste Schieberegister wird getaktet. Das zweite Schieberegister wird nicht getaktet. Ja, das steht fest. Ja, und da habe ich nichts anderes als Vergleicher drinnen und da einen Addierer. Das heißt, es wird hier verglichen, ich diskretisiere mein Nutzsignal S1 und erstelle Delta T, 2 Delta T, 3 Delta T und so weiter. Und vergleiche das dann mit dem, was hier hereinkommt. In dem V steckt natürlich auch die Störung drinnen. Ja, das heißt, ich taste dieses hier ab, liefere es das und ich erhalte mein Ausgangssignal hier dargestellt, diskretisiert mit Delta T und zwar jetzt die vollständige Autokorrelationsfunktion. Ja. Beim integrierten Dump habe ich nur einen einzigen Wert bekommen. Der war entweder für, wenn beide Funktionen zusammengestimmt haben, für Tau gleich 0 oder war, wenn er verschoben war, irgendein bestimmter Wert der Autokorrelationsfunktion und immer nur ein Wert innerhalb der Symboldauer. Der da, oder? Der lauert. Ja, das heißt, er ist so wie ein Krokodil, schaut er da, hat er die Referenz und das Eingangssignal kommt aber daher. Das heißt, er erkennt, es wird ein bisschen ähnlicher, dort ist das Maximum, da wird es wieder unähnlicher, es wandert wieder raus. Das heißt, er bildet die vollständige Korrelationsfunktion innerhalb einer Symboldauer. Ja, das heißt, er zeichnet wirklich alle Werte hier. Ja, das heißt, ist viel aufwendiger, dieses Matched-Filter natürlich. Ja, aber ich erhalte für dieses Matched-Filter die vollständige Korrelationsfunktion und für den Integrating Dump nur einen einzigen Wert. Das heißt aber, für dieses Matched-Filter, wenn man es einmal ganz salopp formuliert, brauche ich keine Synchronisation. Das Signal meldet sich von selbst. Ja, das gleitet da drüber, das steht fix, das gleitet da drüber und da, wenn es genau drüber steht, das Maximum und das ist wieder weg. Ja. Das heißt, ich kann eine Schwelle einführen und schauen, hier, wann ist drüber, wann ist nicht drüber. Und habe automatisch natürlich auch den richtigen Symboltag. Wie kann ich mir das jetzt da vorstellen? Das Integrating Dump mit meinen Händen, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich mein Eingangssignal und habe hier mein Referenzsignal. Nur dieses Referenzsignal steht jetzt nicht still. Das heißt, es muss sich genau treffen, wann das da daherkommt, ist wieder weg. Ja? So, dann kommt das nächste daher, muss wieder das genau treffen und ist wieder weg. Ja? Oder anders betrachtet, ich kann es leider mit meinen Händen nicht so gut sagen, es läuft so im Kreis. Ja? Es läuft immer mit, perfekt. Ja? Das heißt, alle diese Signalwerte stehen sich innerhalb dieser Zeit perfekt gegenüber und bleiben gegenüber. Während das andere, wenn das fix steht, dann stehen sich immer durch jede Verschiebung andere Werte gegenüber. Und daher kriege ich die vollständige Korrelationsfunktion. Ja? Mit dem K-mal-Delta-T ist übrigens Troposkop-Effekt bei einer analogen Funktion. Ja? Das ist klar geworden. Gute Frage. Ja. Erstens einmal ist das eine billiger, das andere ist teurer.
Ja, ist das, wenn man asynchron unterwegs ist, wenn man den Pass aufgesendet wird?
Richtig, ja. Sie können dieses natürlich auch verwenden hier, zwar speziell jetzt bei UMTS. UMTS hat ein spezielles Modulationsformat, benutzt die sogenannte Spreadspectrum-Technik, wo das Signal eine bestimmte Form hat. Die Korrelationseigenschaft dieses Signals ist eine Delta-Funktion. Ja, das heißt, die beiden Signale stimmen perfekt überein. Und sobald ich so einen kleinen Zeitschritt links oder rechts verschiebe, sind sie null. Es kennt sich nicht mehr. Ich kann diese Eigenschaft hier, dieses Matched-Filter, das man bezeichnet, ist also als passives Matched-Filter, und das, was die Synchron die Referenz mitlaufen lassen muss, ist aktives Matched-Filter, das lauert ständig. Wenn ich jetzt einen Mehrwegekanal habe, bekomme ich Informationen über verschiedene Richtungen. Ja? Nur zeitversetzt. Es steckt aber überall die gleiche Information drin, das gleiche Signal. Wenn ich jetzt jemanden habe, der hier lauert, und es kommt dort mehrfach zeitversetzt. Es braucht die zweite oder dritte Hand, die halt nur ein bisschen verschoben sind. Dann sehen Sie, einmal stimmt das überein, dann stimmt die überein, dann stimmt die überein. Das heißt, das Profil des Mehrwegekanals meldet sich von selbst bei einem passiven Matchfilter. Ich kann das mit einem aktiven Matchfilter, wo die Referenz mitläuft, nie einen Zeitversatz feststellen, kann nie ein Echo feststellen. Daher benutzt man dieses Matchfilter hier, das digitale Matchfilter hier, das passive Matchfilter hier, zum Schätzen der Kanalimpulsantwort. Da dort Mehrwege auftreten, die sehr unangenehm sind, muss ich wissen, welchen Zeitdelay haben die einzelnen Mehrwege und welche Stärke haben diese Mehrwege. Dann kann ich sie sozusagen herausrechnen und unter Anführungszeichen zwar nicht ganz ungeschehen machen, aber doch weitgehend eliminieren diesen Einfluss. Ja? Das heißt, das passive Matchfilter, und dazu brauchen wir die vollständige Korrelationsfunktion. Ja? Sonst geht das nicht. Auf diesen Sachverhalt komme ich dann am Ende der Vorlesung noch einmal zurück, können wir ein bisschen über mobile Kommunikation reden. Ja? Aber ganz wichtig ist hier, diese beiden Realisierungen zu unterscheiden. Ja? Einmal kriege ich die vollständige Korrelationsfunktion und einmal bekomme ich nur einen einzigen Wert innerhalb einer Symboldauer. Ja? Einen Sample dieser Korrelationsfunktion. Man synchronisiert es natürlich dem, der den höchsten Wert liefert, nämlich für perfekte Übereinstimmung. Ja? Das hat natürlich auch unter Anführungszeichen auch dieses Matchfilter üblicherweise synchronisiert oder da macht man eine Synchronisation. Ja? Warum? Weil die Spitze doch sehr genau gehalten werden muss. Wenn ich jetzt irgendeine Schwelle einführe und das Maximum an irgendeinen Anstieg und einen Abstieg sozusagen hat und eine Schwelle einführe, dann weiß ich nicht genau, wo ist das Maximum jetzt gewesen. Weil irgendwo muss ich eine Schwelle setzen und die Flanke kreuzt sich halt irgendwo, aber das ist nicht wirklich das Maximum. Und auch dort verwendet man üblicherweise auch dann noch eine Synchronisation. So, Meshfilterstrukturen. Und jetzt wird es, jetzt habe ich alle Möglichkeiten sozusagen, die hier irgendwie interessant sind, hier aufgezählt und jetzt grafisch durchgespielt. Ja. Theoretisch können Sie das auch alles selbst überlegen. Ich verwende hier ein bisschen mehr Zeit für das Meshfilter. Damit erspare ich mir Zeit, wenn wir dann zur Trägermodulation gehen. Ja? Kann diese Investition auch später wieder bekommen. Ich glaube, dass es auch eine gute Übung ist, sich hier auch verschiedenste Signalisierungsformate anzuschauen und wie die Matchfilter realisiert werden. Das heißt, wir gehen hier im Wesentlichen auf unipolare, bipolare, orthogonale und dann entsprechend auch auf MR-Formate über. Ja? Das heißt, ich kann hier zusammenfassen, mehrere Bits zu Symbolen. Da gibt es wieder mehrere Symbole, die dann natürlich einen anderen Kurvenverlauf haben, aufgrund einer anderen Bit-Abfolge und daher andere Kurvenformen repräsentieren. Das heißt, ich brauche dann nicht zwei Matchfilter, um 1 und 0 festzustellen, sondern ich brauche dann M-Matchfilter, um festzustellen, welches von den N-Signalen jetzt die größte Ähnlichkeit hat. Das heißt, was wurde in diesem einzigen Zeitschlitz jetzt für ein Signal übertragen? Es gibt da nicht nur zwei Möglichkeiten, sondern M Möglichkeiten. Und daher brauche ich auch M solcher Matchfilter, weil ich zu jedem Zeitpunkt eine Entscheidung für ein bestimmtes Symbol treffen muss. Und im Wesentlichen geht es gerade hier in den nächsten Folien dann. Das heißt, wichtig ist Annahme, keine Störung. Ich betrachte lediglich das Systemkonzept. Ja? Ich betrachte es da nicht die Fähigkeit des Matchfilters, das SNR zu maximieren. Oder wie diskriminiert es die Störung im Vergleich zum Nullsignal? Ja? Sondern ich setze auch voraus, perfekte Synchronisation. Das heißt, wir kennen die Entscheidungszeitpunkte sehr, sehr genau. Wir haben natürlich ein Maximum an SNR, was natürlich hier keine Bedeutung keine wirkliche Bedeutung besitzt, weil keine Störung vorhanden ist. Ja? Das heißt, damit tritt immer das Maximum auf. Natürlich. So, MR-Formate. So, wie schaut es aus für eine Matched-Filter-Bank? Ja, das heißt, ich habe hier eine bestimmte Möglichkeit hier aus SK, also K, Groß K oder Groß M, dann, wie man es halt will, Groß M hier, Signalformen auszuwählen. Sagen wir, es wäre M ist gleich 7 oder so, nur um einen Zahlenwert zu sagen. Dann habe ich hier 7 parallel aufgebaute Matched-Filter, wobei hier das erste Signal die Referenz ist, hier die zweite und hier ist das S-Ente Signal die Referenz. Das heißt, der lauert auf das Signal S1, der lauert auf das Signal S2 und so weiter. Ja, das heißt, mathematisch gesehen aber hier Entscheidungsvariablen, wo hier das Inprodukt mit S1 gebildet wird, S mit S2 und so weiter, S mit Sm. Das heißt, innerhalb einer Symboldauer liegen groß M solche Werte vor. Und die werden jetzt in einen Entscheider hineingefüttert. Und der Entscheider entscheidet sich für den größten Wert. Ja, das heißt, der größte, der stärkste soll überleben. Darwins erstes Prinzip, in dem Sinne, der Überlebende ist der oder der, der am ähnlichsten ist innerhalb dieses Signals. Und daher vermutet er, dass der, der am ähnlichsten ist, was er glaubt, dass am ähnlichsten ist, auch das wirklich ist, was gesendet wurde. Ja? Das heißt, er sucht sich hier aus diesen Groß-M-Variablen den stärksten aus. Ja? Das ist nichts anderes als eine Maximum-Likelihood-Entscheider. Ja? Das heißt, es gibt eine Alternative, es gibt M-Hypothesen, wenn Sie so wollen, und der größte Wert ist aufgrund des Ähnlichkeitsmaßes, da ich sie aus einer Korrelativoperation gefunden habe, auch der höchstwahrscheinliche. Daher Maximum Likelihood-Prinzip.
Hast du einen speziellen
Grund,
warum ist D
einen
anderen Index?
Welcher D?
Ist
DN. DN ist das Ente-Datenbild. Ja? Das heißt, da habe ich natürlich, das gilt immer innerhalb eines Datenbilds. Ja? Oder eines Symbols. Ja? Das heißt, ich habe hier ein bestimmtes Datenbild, das Ente wählt halt irgendetwas aus. Da, ja? Und das kommt da hinten heraus. Dann das nächste hier wäre n plus n Schritt. Ja? Das heißt, da ist immer nur ein Schritt drinnen. Ja? Und nach diesem einen Schritt sind n Variablen da, wo sich der entscheiden muss. Das n ist das n-te Datenbild halt, oder Infobild.
Das
sind
jetzt die n-Symbole oder orthogonal, richtig?
Ja, sollten orthogonal sein.
Das heißt, das ist ein
n-dimensionaler
Raum, wenn Sie das
detektieren. Ja? Das ist aber hier aufgespannt, also so wollen hier einen n-dimensionalen Raum. Ich habe leider hier das Kapitel am Anfang übersprungen über orthogonale Funktionen und Entwicklung in orthogonale Reihen und so. Vielleicht sollte ich das auch wirklich machen, dann ist dieses hier mehr oder weniger vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Ja, das heißt, ich brauche eine Form, wie ich die einzelnen Signale auseinanderhalten kann. Und die Form, mathematischer Ausdruck dieser Form, heißt Orthogonalität. Ja, das heißt, alle anderen sollen im Wesentlichen null sein, nur einer soll das Maximum haben. Durch die Störung wird natürlich die Orthogonalität zerstört und damit liefern natürlich die anderen die Kreuzkorrelationen und ein einziger liefert die Autokorrelation plus die Kreuzkorrelation mit der Störung. Ja, und die anderen liefern die Kreuzkorrelation der Signale plus die Kreuzkorrelation mit der Störung. So, hier wieder zurückgegangen auf binäres Format, das heißt, ich mache jetzt den Schritt zurück, gibt es natürlich zwei von diesen da und der trifft dann halt die Entscheidung, entweder ob diese größer ist oder ob der größer ist, der was da steht. So, als Integrated Dump schaut so aus, das heißt, ich habe hier S0 und S1, das sind diese mitlaufenden Referenzen, habe hier meinen Korrelator drinnen, hier mein Obtaster drinnen und da mache ich sozusagen, da ich hier ein lineares Format vorgegeben habe, hier drehe ich das Vorzeichen um, damit habe ich Z1 und Z0 und die Entscheidungsvariable hier ist Z1 minus Z0. Das ist nichts anderes gleichbedeutend mit der stärkste überlebt. Ja, mit Präferenz hier natürlich für Z1. Ja, das ist nichts anderes als eine Umformung hier, der Entscheider trifft wieder eine Entscheidung zugunsten des stärksten Signals. So, zwei Kanäle, jetzt gehe ich auf orthogonale Systeme los, prinzipiell einmal, das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, aus zwei Kurvenformen zu wählen. Der lauert auf die Kurvenform S1, der lauert auf die Kurvenform S2, bilde hier die Differenz und an dieser Stelle hier soll das Maximum auftreten, damit der die Entscheidung richtig liefert. Das heißt, Z1 ist die Differenz von zwei Korrelationsoperationen. Und jetzt hängt es davon ab, ob n gleich 0 oder ob n gleich 1 ist. Habe ich hier dargestellt, das heißt, der erste Korrelator hier, der auf S1 lauert, der liefert natürlich die Kreuzkorrelation, weil S0 gesendet wurde und er liefert in diesem Korrelator da drinnen die Autokorrelationsfunktion, aber mit negativen Vorzeichen. Ja, das heißt, er liefert diese Kreuzkorrelation minus E0. Der da hier hat als Referenz S1, wenn S1 gesendet wurde, dann hat er natürlich das Maximum die Autokorrelationsfunktion und der da hat die Kreuzkorrelationsfunktion drinnen. Das heißt, entscheidend ist, ich habe hier E0, da habe ich hier E1 und da habe ich hier den Einfluss, den die Korrelation liefert, immer in Bezug auf die Wahl dieser beiden Signale, die natürlich im idealen Fall hier 0 sein soll. Das heißt, da soll minus E0 überbleiben und da soll plus E1 übrig bleiben. Damit habe ich automatisch die Polarität drinnen, wie sich der Entscheider hier zu entscheiden hat. So, für bipolare Signale kann ich hier eine sogenannte Einkorrelator-Variante haben. Das heißt, ich befinde mich auf der I-Achse sozusagen auf einem Strahl. Ja, das heißt, ich habe nur eine 180-Grad-Phasendrehung, sonst nichts. Das heißt, ich brauche einen Korrelator für eine orthogonale Achse hier drinnen, bei einer orthogonalen Entwicklung. Das heißt, das Referenzsignal ist dann das Differenzsignal sozusagen. Und da habe ich genau die gleichen Sachverhalte wie vorher. Ich bin lediglich ein bisschen Hardware gespart und habe hier einen Korrelator drinnen, wo ich komme zum gleichen Ergebnis. Ja, das geht aber nur hier für dieses binäre Format hier, wenn das andere Signal eben das andere darstellt. So, für m-jährige Formate heißt, ich muss von diesem eben eines auswählen, das haben wir bereits gehabt. Wenn ich hier im ungestörten Fall, das ist natürlich einfach, im ungestörten Fall, weil ich das richtig gewählt habe, dann bietet sich so und so nur eine Variante an. Ja, also ein Korrelator würde sagen, ich habe es und die anderen sind alle schön brav und ruhig. So, wenn ich mehrere hier habe, hier, dann muss ich mir natürlich, wie wir vorher besprochen haben, ein orthogonales System aufbauen. Das heißt, ich darf während der Übertragung, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, immer nur die Projektion des gesuchten Signals sehen und alle anderen sollen keinen Beitrag liefern. Das ist nichts anderes als ein Ausdruck der Orthogonalität. Ja. Daher habe ich hier das Zauberwort hier in diesem Fall heißt Orthogonalität. So, Entscheider für ein binäres Format, es gibt nur zwei Möglichkeiten, Z1 und Z2, hier zu wählen. Wenn ich das hier wieder mit meinen Signalpunkten mir anschaue, dann haben wir das, was wir schon einmal gesehen haben, ohne Störung, das heißt unipolares Format, bipolares Format und orthogonales Format hier. Das heißt, ich brauche für jede Richtung hier einmal einen Korrelator. Ja, das heißt, da kann ich mit einem Korrelator arbeiten, hier ebenfalls, und hier brauche ich auf jeden Fall zwei, die entsprechend dann diesen Komponenten hier dann entsprechend Werte liefern. So. Man muss hier die Entscheidungsgrenze definieren, das ist wieder der halbe Abstand zwischen den Signalpunkten, wieder vorausgesetzt faire Quellen und so weiter, alle unsere schönen Bedingungen, weil sonst stimmt natürlich die Grenze in der Mitte nicht mehr. Und wir sehen hier, hier teilt es diese Strecke oder genauer, das heißt, da ist die Entscheidungsgrenze, das heißt, das ist das eine Gebiet und das ist das andere Gebiet, das ich hier habe. Das heißt, ich muss im Wesentlichen die Grenzen finden. So, für On-Off-Key, die Zeitsignale. Wenn hier kein Signal vorliegt, dann hat der Integrator natürlich den Wert 0, bleibt auf dem, sobald ein Signal hier auftritt, integriert er und erhöht den Wert hier. Das heißt, ich brauche hier die Entscheidungsschwelle, muss ich hier in die Mitte legen, und da kann ich entscheiden, ob hier eine 0 oder eine 1 entsprechend vorliegt. Ja, das heißt, der Schätzwert hier am Ende ist dann 0 und hier ist der geschätzte Datenbit, das hier übertragen wird, ist hier 1. Das heißt, wichtig ist hier, dass ich hier die Schwelle genau in die Mitte lege, dieser beiden Signalpunkte hier. Das ist On-Off-Keying, ist an und für sich ein sehr einfaches Format hier. Ich muss lediglich nur den Signalmittelwert mit protokollieren und ich brauche eine automatische Gain-Control, damit ich hier diese Schwelle richtig legen kann. Ja? Üblicherweise über irgendwelche Störungen, auch an Kanaldämpfung und so weiter, also ich muss das auch ein bisschen anpassen. On-Off-Keying scheint hier als sehr einfaches Format und hat irgendwie so den Beigeschmack, es nicht besonders effizient zu sein. Mein Spezialgebiet so, oder wissenschaftliches Interesse sind robuste Systeme. Ja, das heißt, robuste Systeme sind die, die möglichst wenig Voraussetzung über die Wirkung der Störung auf das Nutzsignal machen. Ja, das heißt, sie sollen in einem weiten Bereich an Störzusammensetzungen immer etwas Gutes liefern. Die soll natürlich nie ausfallen. Der On-Off-Keying ist im Sinne von robust, wirklich ein robustes Verfahren. Ja? Das heißt, es ist, man ist dann irgendwie mit einem Träger versehen, als Trägermodulation, ein sehr robustes Verfahren. Ich sage, es war da oder war nicht da. Sie können so in sehr stark gestörter Umgebung arbeiten. Ja? Wir haben zum Beispiel für Funkübertragung für das Kuppeln von Eisenbahnwaggons, wo wir alle Internet oder haben drinnen und so, haben die Lichtleiter vorgesehen. Die Lichtleiter sind immer irgendwelche Steckverbindungen. Deckkabinen sind immer unangenehm und Eisenbahn war ganz Winter, Eis, Schnee, Öl, Dreck, was immer, haben sie da drinnen. Wir haben relativ kurze Entfernung, es ist nur in der Kupplung eingebaut gewesen. Ja? Und wir haben sämtliche Modulationsformate ausprobiert und am besten abgeschnitten hat on off key. Ja, das ist einfach am robustesten, bringt immer irgendwas drüber und das war auch eine relativ schnelle Übertragung. Üblicherweise ist On-Off-Key nicht besonders beliebt, weil die Bitfehlerwahrscheinlichkeit nicht so optimal ist, als wie für Face-Reversal-Key oder Binary-Face-Shift-Key oder so. Dort haben sie natürlich auch den Vorteil, dass die Entscheidungsschwelle, das werden wir jetzt dann gleich sehen, exakt auf Null liegt. Ja, das ist wieder On-Off-Key, hier als Signalform dargestellt. Da ist die Schwelle drinnen, wieder mein Integrator, und daher habe ich auch die richtigen Datenbits. Für bipolare Übertragung habe ich natürlich beide Richtungen hier. Für beide Richtungen hier haben Sie auch hier beide Übertragungsmöglichkeiten. Das heißt, Sie haben zwei Korrelatoren. Wenn der eine Korrelator hier das richtige Symbol liefert, der andere liefert das nicht richtige Symbol, das heißt, der findet perfekte Nichtübereinstimmung. Das ist negativ. Dadurch, dass sie aber nachher negativ zusammengezählt werden, addiert sich der noch einmal. Ja, das heißt, das, was ich hier habe für Z0, wäre ein positiver Wert. Das ist Z1. Das heißt, Z1 ist der Wert, der hier zum Beispiel sagt, naja, das habe ich jetzt gefunden. Das ist das, was das andere ist. Das heißt, gesendet wurde aber hier eine 0. Das heißt, das ist der richtige. Der würde einen positiven Beitrag liefern. Ja? Warum? Weil ein negatives aufintegriert mit etwas Negativem wieder was Positives liefert. Da der aber zum Schluss dann negativ addiert wird, addiert er sich hierher. Das heißt, ich habe hier immer einen doppelten Abstand. Genauso, wenn ich ein positives hier sende, dann ist der Korrelator, der sich angesprochen fühlen muss, natürlich in der richtigen Polarität, während der andere, der sich nicht angesprochen fühlt, genau umgekehrte Polarität liefert. Da die aber nachher dann wieder mit einem Minuszeichen versehen zusammen addiert werden, setzen sich auch hier wieder zusammen. Wir sehen allein aufgrund dieser Höhenunterschiede, dieser Strecken hier, dass der natürlich zweimal prüft. Ja, der zweimal, einmal für perfekte Übereinstimmung, einmal für perfekte Nichtübereinstimmung und beide Informationen verwendet er und erhöht sozusagen oder verbessert den Informationsgehalt der Entscheidungsvariablen. Ja, damit hat er hier natürlich einen geringen Abstand, hier ist sozusagen ein Abbild dafür, wie verlässlich die Entscheidung ist. Das heißt, da ist meine Entscheidungsschwelle, je größer der Abstand zur Entscheidungsschwelle ist, umso verlässlicher ist die Entscheidung. Der andere kann das nicht, der hat ja nur einmal die Möglichkeit, weil er sonst ja nichts überträgt, On-Off-Key. Daher haben die einen gewissen Vorteil hier für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Wenn das aber gestört ist, sind beide davon betroffen und dann muss nicht unbedingt sein, dass hier ein Vorteil herauskommt. Das heißt, On-Off-Key hat rein so nach der Darstellung hier den Beigeschmack, dass es nicht so effizient ist. Das gilt aber nur für additives, weißes, rausches Rauschen. Sobald ich andere Störformen habe oder realistische Fälle habe, wie Verschmutzungen, wenn ich Antennen habe und so, dann sind einfache Formate natürlich viel, viel besser. So, als letztes hier jetzt das orthogonale Format, damit ich das noch abschließen kann. Hier eine 0, pardon, und hier eine 1. Und ich die Orthogonalität prüfe von dem, beide sozusagen übereinander lege, multipliziere und dann die Fläche drunter bilde, sehen Sie, dass die orthogonal sind und da 0 herauskommt. Ja? Ich brauche natürlich jetzt unbedingt zwei Korrelatoren, um das herauszufinden, wenn S0 und S1 aufeinander normal stehen, und damit habe ich hier dieselbe Struktur wieder, wie ich sie vorher hatte. Das heißt, für orthogonale Struktur muss ich, gibt es keine Einkorrelatorvariante. Ja? Das ist auch irgendwie plausibel. So, und ich hebe mir sozusagen für das nächste Mal dann die Simulationen auf, wie ich Ihnen zeigen kann. Wir haben jetzt die ganze Theorie durch, zum Schluss war es vielleicht ein bisschen längeratmig. Die meistfinde Idee war relativ schnell gefunden und das andere war nur ein Herumbasteln, Herumtransformieren und so. Ja. So, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, wenn Sie nichts mehr zu tun haben diese Woche und wir treffen uns dann nächste Woche.